Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute mit Episode Nummer 15 und zum Glück wieder mit Stefan Ustorf. Stefan zurück aus dem Krankenstand. Grüß dich, Stefan, wie geht's?
Hi, Tobi, servus. Mir geht's gut.
Und die Stimme hat sich auch wieder erholt. Da können wir alle aufatmen.
Ja, doch, ich hoffe. Aber ja, um Weihnachten rum ging es mir nicht ganz so gut und wäre jetzt für einen Podcast wahrscheinlich stimmenmäßig nicht in Ordnung gewesen.
Aber heute ist es wieder soweit und lass uns gleich mal schauen, was uns heute erwartet, denn unsere Sendung heute wie immer vollgepackt mit NHL. Zunächst schauen wir auf den Trainerwechsel in Detroit und stellen die Frage, verleiht Todd McLellan, der neue Trainer, Flügel? Dann Blackhawk Down, nicht nur beim Winter Classic, sondern überhaupt bei den Chicago Blackhawks. Was ist da los? Drittes Thema wird heute sein der Top-Talente-Check. Wir schauen uns die beiden letzten First-Round-Picks im direkten Vergleich an. Macklin Celebrini, ist er der bessere Bedard? Großes Fragezeichen. Da müssen wir nochmal kurz auf die U20-WM schauen. Klassenerhalt für Deutschland, Viertelfinale für die Schweiz und der Schock für Kanada. Und last but not least müssen wir natürlich Leon Dreisaitl noch betrachten. Ja, was will man sagen? Leon Dreisaitl, Superstar. Gibt's den nächsten Trophäenregen im Frühjahr bzw. im Sommer bei den NHL Awards 2025. Stefan, jetzt habe ich hier mein Audio-Poesie-Album liegen und mir ist aufgefallen, dass eigentlich der Wichtigste in dieser Show noch fehlt und das bist du. Ich würde sagen, wir machen heute mal das Audio-Poesie-Album mit dir. Was war denn oder was ist denn immer noch dein Pre-Game-Meal?
Ein Pre-Game-Meal früher, heutzutage zum Glück nicht mehr, weil sonst würde ich 200 Kilo wiegen, waren früher Hühnchen, Nudeln mit Alfredo-Soße, ein bisschen Gemüse dazu, entweder Bohnen, Brokkoli oder Erbsen oder sowas. Also ich habe die gute alte Nudeln, ja, viel Nudeln mit Soße.
Aber hört man
früher gesagt, wäre gut.
Ja. Was ist für dich das schönste NHL-Stadion?
Zu meiner Zeit, also wenn wir drüber reden, als ich noch gespielt habe, würde ich behaupten, war es Montreal.
Und auch aufgrund der verrückten Fans dort? Oder was war so besonders?
Ja, die Historie. Gut, es war damals, ich habe damals noch die erste Saison im neuen Stadion gespielt, also durfte leider nicht mehr im alten Forum spielen. Aber die Geschichte der Montreal Canadiens, die Historie, die Fans, die Stadt selber, sind die Montreal Canadiens. Also das war für mich damals schon was ganz Besonderes.
Wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Unangenehmster? Ja gut, da gab es zwei. Also auf der einen Seite war es Wayne Gretzky, weil er einfach viel zu gut war. Weil das war ein anderes Spiel, als ich gespielt habe. Und unangenehm, gut, das waren dann zu dem damaligen Zeitpunkt waren das Verteidiger wie Chris Pronger oder solche Leute. Wenn du dich halt vor das Tor gestellt hast, dann hat es einfach nur wehgetan. Es war eine andere Art Eishockey. Also, ja.
Da muss ich gleich mal ein Follow-up auch noch stellen. Wie ist es, gegen Wayne Gretzky Eishockey zu spielen? Du hast gerade schon gesagt, das macht recht wenig Spaß. Aber was geht in einem vor, wenn ja da plötzlich die 99 vorbeifährt?
Da habe ich eine ganz witzige Geschichte zu. Wir haben damals in meiner ersten Saison gegen LA, es war relativ früh in der Saison. Entschuldigung. Und mein damaliger Trainer, Jim Schoenfeld, kam zu mir vor dem Spiel und hat mich gefragt, hast du schon mal gegen 99 gespielt? Und habe ich gesagt, nein. Hat er gesagt, gut, dann schau ihm heute nicht zu. Na, ich sagte, okay, gut, wusste ich jetzt nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, aber okay. Erster Wechsel, 2 Minuten im Spiel, mein erster Wechsel auf dem Eis gegen Wayne Gretzky. Ich bin im Bergjock, ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinen Gegenspieler unter Kontrolle habe. Eine 2-gegen-2-Situation und auf einmal spielt Gretzky einen Flip-Pass von außen, mir über den Schläger, meinem Kollegen über den Schläger, genau auf die Rückhand von meinem Gegenspieler, 1-0. Ich komme zurück zur Bank, mein Trainer schaut mich an und hat gesagt, gut, ich habe dir gesagt, du sollst ihm heute nicht zuschauen, heute hast du den besten Platz im Stadion, also setz dich hin und ich habe für das ganze Spiel keinen Wechsel mehr gehabt. Und dann war das erste Spiel gegen Wayne Gretzky damit auch vorbei für mich.
Autsch. Würdest du sagen, Wayne Gretzky war auch dein Vorbild? Oder anders ist die Frage gestellt, wer ist denn dein Vorbild?
Ja, eishockey-technisch Wayne Gretzky auf jeden Fall. Ja, war der Spieler, den ich am meisten aufgeschaut habe. Das war, ja, das war einfach was ganz anderes. Irgendwie, der hat auf so einem Level gespielt. Es gab viele andere gute Eishockey-Spieler, aber er war halt doch was ganz Besonderes.
Was war denn dein emotionalster Hockey-Moment?
Oh, wow. Ja gut, mit Sicherheit, das erste NHL-Spiel war schon was Besonderes. Das erste NHL-Tor war was Besonderes. Die erste Meisterschaft in Berlin war sehr, sehr schön. Waren alles tolle Sachen. Meinem Sohn in seinem ersten DEL-Spiel zuzuschauen, war was Besonderes. Also ich habe da ein paar mehr. Wenn man so lange dabei ist, gibt es da mehrere.
Ja, ist ja schön, wenn das Buch so gut gefüllt ist, keine Frage. Meine letzte Frage, meine Lieblingsfrage, wenn du nicht NHL-Profi gewesen wärst, was wäre denn dann dein Beruf gewesen?
Heute sage ich, wäre ich gern Golfprofi geworden. Völlig illusorisch. Ich habe wirklich als Jugendlicher meinen Schulzweig und alle diese Dinge gewählt, um Anwalt zu werden.
Ach, wirklich? Okay.
Ja.
Und das hilft tatsächlich auch in knallharten Verhandlungen in deiner Position als Sportdirektor jetzt?
Überhaupt nicht. Ich war so desinteressiert an der Schule zum damaligen Zeitpunkt, dass das Ganze nach 2 Jahren ganz schnell wieder vorbei war. Aber nee, das war damals also so mit, musstest ja nach der 4. Klasse ins Gymnasium gegangen, musstest du ja bestimmte Zweige wählen und dir Gedanken machen und was weiß ich, im zarten Alter von 11. Und damals wollte ich Anwalt werden, ja.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen trockener als jetzt Eishockeyspieler oder Sportdirektor in einem DEL-Club, kann ich mir vorstellen.
Ach, ja.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Ich klappe unser Poesiealbum zu. Dann hätten wir dich da auch endlich mal verewigt sozusagen. Und graben uns direkt rein ins erste Thema. Es gibt einen Trainerwechsel in Motor City. Todd McLellan ist der neue Mann bei den Detroit Red Wings. Er folgt damit auf Derek Lalonde, der bei den Wings eine 89-86-23 Bilanz hatte. Und der neue Mann, der coachte schon mehrere NHL-Teams, unter anderem die Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, und bringt auch Playoff-Erfahrung mit. Ist jetzt ja, glaube ich, auch nicht so ohne für Detroit, die unbedingt wieder zurück wollen in die Playoffs. Da hat er 88 Mal gecoacht. Und ja, McLellans Start in Detroit kann sich durchaus sehen lassen. 5 Spiele, 4 Siege, nur eine Niederlage. Und besonders beeindruckend, im Powerplay hat er bislang eine Erfolgsquote von 50%. Also die Hälfte aller Powerplay-Möglichkeiten haben zu einem Tor geführt. Also ich würde sagen, der McLellan-Effekt war schon deutlich zu spüren. Wie siehst du das?
Ja, glaube ich schon. Wenn man 4 Spiele in Folge gewinnt nach dem Trainerwechsel, dann ist es mit Sicherheit was Positives und du merkst, dass der erste Schub, den du dir natürlich erhoffst in so einer Situation mit dem Trainerwechsel, dass der angekommen ist, dass die Spieler auch verstanden haben. Weil viel bei so einem Trainerwechsel geht ja auch immer darum, wie reagiert die Mannschaft da drauf. Es ist oft und vor allem heutzutage in der NHL mit den Regelungen Salary Cap, alle diese Dinge, No Trade Clauses für Spieler, ist der Trainerwechsel der einzige, sage ich jetzt mal, fast noch der einzige Impuls, den ein Manager heutzutage setzen kann. Und du siehst es ja in der NHL in den letzten paar Jahren, dass Trainer trotz wirklich hervorragender Bilanzen, ich sage jetzt nur Jim Montgomery in Boston, trotzdem ihre Jobs verlieren, weil es halt, wie gesagt, der einzige wirkliche Impuls ist, den ein Manager heutzutage noch geben kann. Und dann erwartest du halt natürlich dementsprechend eine Reaktion deiner Mannschaft. Die ist bis jetzt in Detroit angekommen. Und jetzt muss man eben abwarten. Es ist eine Mannschaft, eine junge Mannschaft, die letztes Jahr die Playoffs, ich glaube, es war nicht mal ein Punkt. Ich glaube, es war der Tiebreaker, Tore oder so, die Playoffs verpasst haben. Und sich natürlich einiges erhofft haben dieses Jahr. Und der Start war mit Sicherheit nicht das, was man sich vorgestellt hat. Aber im Endeffekt musst du dir die Situation jetzt anschauen. Sie sind 2 Punkte vom Wildcard-Spot entfernt. Also sie sind durchaus noch in greifbarer Nähe eines Playoff-Spots. Und es musste was passieren. Todd McLellan hat eine Vergangenheit in Detroit, hat einen Stanley Cup gewonnen als Assistenztrainer in Detroit, hat danach hervorragende Arbeit geleistet als Head Coach bei verschiedenen Organisationen, hat jetzt in Detroit seinen 600. Sieg eingefahren als Trainer in der NHL. Das ist auch eine Hausmarke. Und von daher ist er mit Sicherheit ein Trainer, der jetzt die Möglichkeit bekommen wird, den nächsten Schritt in ihrem Rebuild zu gehen. Ich kenne Todd persönlich, ist ein hervorragender Eishockey-Fachmann, ist auch eine gute Person, also so ein sehr sympathischer Mann, mit dem man sich sehr gut unterhalten kann. Und ich glaube schon, dass er einiges bewegen kann in Detroit.
Wie das Ganze abgelaufen ist, darüber müssen wir auch mal sprechen. Mo Seider, unser Deutschland-Export bei den Red Wings, der war sehr überrascht von dieser Trainerentlassung. Er hat es tatsächlich aus den sozialen Medien erfahren, hat daraufhin mit dem Kapitän, mit Dylan Larkin telefoniert, der es wiederum von Lalonde erfuhr. Also alles ein bisschen komisch. Seider hat auch gesagt, er war fassungslos. Könnt ihr alles übrigens auch nochmal nachlesen in seinem Blog, also im Blog von Moritz Seider auf nhl.com.de. Klare Leseempfehlung. Da hat er genau darüber geschrieben. Er nennt das Wort fassungslos und hat auch gesagt, ja, ich muss zugeben, Explosivität und Wille haben gefehlt. Wir haben diesen Wake-up gebraucht. Aber was mich in allen diesen Zeilen am meisten überrascht hat, ist wirklich, dass er es als Abwehrchef und als wichtigster Verteidiger dieser Mannschaft aus den sozialen Medien erfährt. Also ich bin da relativ platt. Wie kann sowas passieren? Und auch Dylan Larkin hat es ja offensichtlich vom Vorgänger von Todd McLellan erfahren und nicht etwa von GM Steve Yzerman.
Ja gut, das macht jeder anders in dem Sinne. Also ich sage jetzt mal so, jeden Spieler einzeln anzurufen, sage ich jetzt mal, würde ich auch nicht machen. Also, ich habe in meiner Vergangenheit leider schon mal einen Trainer wechseln müssen. Und dann machst du das normalerweise so, dass du das in einer Situation machst, wo du logischerweise mit dem Trainer selber persönlich sprechen kannst und danach direkt die ganze Mannschaft ansprichst. Wie genau das jetzt also oder abgelaufen ist, zeitmäßig ist schwer nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite nochmal, also ich habe nicht, ja, ich weiß nicht, also ich glaube jetzt, finde nicht, dass Steve Yzerman da viel falsch gemacht hat, wenn er jetzt nicht jeden Spieler in dem Sinne einzeln angerufen hat und gesagt hat, pass auf, das und das ist jetzt passiert. Vielleicht war es auch eine Situation, weiß man auch nicht, Derek Lalonde wollte vielleicht, hat vielleicht danach gefragt, ob er den Kapitän selber anrufen darf, kann, soll. Das sind alles so Dinge, natürlich, ich will jetzt da überhaupt nicht kritisieren oder sonst irgendwas, aber dieser Trainerwechsel, der Fakt, dass Derek Lalonde auf dünnem Eis gestanden ist in Detroit, ich glaube, das wussten wir alle. Ich meine, da ist ja seit Wochen drüber gesprochen worden, dass er eigentlich der Trainer ist, von dem jeder glaubt, dass er als nächstes seinen Job verliert. Und von daher kann ich jetzt nicht 100% nachvollziehen, warum Mo Seider so überrascht war von dieser Situation. Weil grundsätzlich im Eishockey oder im NHL-Bereich fast jeder damit gerechnet hat. Aber natürlich weiß der Mo viel, viel mehr als wir alle anderen. Er ist tagtäglich in der Kabine. Er weiß auch ganz genau, wie die Arbeit mit Derek Lalonde weitergelaufen ist, alle diese Sachen. Ich habe ehrlich gesagt noch kein schlechtes Wort über Derek Lalonde gehört von niemandem, weder ehemaligen Spielen noch sonst irgendwas. Im Gegenteil, alle reden sehr, sehr positiv über ihn und es tut allen leid, dass es dazu gekommen ist, aber jetzt sind die Spieler in der Pflicht, aber so ist es halt normal im Eishockey.
Du kennst beide Seiten, also sowohl die des Sportdirektors, der solche Entscheidungen treffen muss, als auch die des Spielers, hast du sicherlich auch den einen oder anderen Trainerwechsel schon erlebt. Was passiert denn in einem Spieler, wenn es einen Trainerwechsel gibt? Moritz Seider hat etwa geschrieben von ja, einer großen Aufregung vor dem ersten Training, als er wieder zur Halle gefahren ist.
Ja, also es ist als allererstes normalerweise jede Situation ist anders, muss man jetzt nicht, das ist natürlich klar. Und grundsätzlich ist es mal so, wenn ein Trainer gewechselt wird, dann ist es ja 99% der Zeit oder 99% so, dass ein Trainer gewechselt wird, weil die Mannschaft keine Ergebnisse holt. Und wenn die Mannschaft keine Ergebnisse holt, dann würde ich hoffen und erwarten, dass jeder Spieler erstmal in den Spiegel schaut. Eine Trainerentlassung ist das direkte Resultat von schlechten Leistungen. Und wenn es bei schlechten Leistungen ist, dann hoffe ich natürlich, dass jeder Spieler sich Gedanken macht, in den Spiegel schaut und sagt, okay, ich habe meinen Job nicht gut genug gemacht und deshalb hat jetzt jemand seinen Job verloren. Und diese Reaktion erhoffst du dir natürlich bei deinen Spielern. Da ist es so, dass in den allerseltensten Fällen es natürlich andere Gründe gibt, warum ein Trainer entlassen wird, aber du erhoffst dir natürlich von deiner Mannschaft eine Reaktion, dass sie sagt, okay, gut, das ist einfach nicht gut genug, was wir jetzt gemacht haben, wir müssen härter arbeiten. Und dann kommt das Nächste, was ich komplett nachvollziehen kann, ist ja eine gewisse Nervosität. Da steht ein neuer Chef vor dir, du musst jetzt erstmal rausfinden, wie er seine Arbeit gemacht haben möchte, wie er tickt, wie er kommuniziert, und jeder Spieler ist in der Situation jetzt, ja, wo er sich seine Position mit diesem Trainer erstmal wieder neu erarbeiten muss und herausfinden muss, was der Trainer denn von ihm will, was er von ihm hält, alle diese Dinge. Da kommt eine gewisse Nervosität dazu. Der Moritz ist jetzt ein Spieler mit unglaublich viel Erfahrung, aber er ist trotzdem erst 23 Jahre alt und hat das mit Sicherheit auch noch nicht so oft durchgemacht. Und jetzt muss man sich erstmal wieder neu positionieren innerhalb dieser Organisation, innerhalb dieser Gruppe. Und da kann ich verstehen, dass man eine gewisse Nervosität hat vor dem ersten Training.
Wirklich Sorgen machen muss er sich, glaube ich, nicht. Unser Mo Seider läuft für ihn. Ja, wie in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut. 39 Spiele, 4 Tore, 20 Assists, macht dann 24 Scorerpunkte. Aber viel beeindruckender finde ich eigentlich seine körperlichen Zahlen, wenn man das mal so ausdrücken darf. 97 Hits schon gefahren und 91 Schüsse geblockt. Also bei ihm ist es ja wirklich so, Abrissböhne trifft Blue Line Spielmacher. Was gefällt dir so besonders gut an Mo Seider?
Also für mich ist es seine Konstanz in so jungem Alter, er ist einfach vom Spielertyp her und von der Personalität her du weißt ganz genau, was du von ihm bekommst. Du kannst dich zu 100% darauf verlassen, dass dir der Mo Seider jeden Tag das gibt, was er hat dass er auf eine bestimmte Art und Weise Eishockey spielt. Und das macht er jetzt seit 3 Jahren. Er ist ein Spieler, der in vielen verschiedenen Formen des Spiels wehtun kann als Gegner, sprich körperbetontes Eishockey, Unterzahl, Schüsse blocken, gute Defensive, aber er scoret auch relativ regelmäßig, hat im letzten Spiel 3 Punkte gemacht, ist ein Spieler, der wieder an der 50-Punkte-Marke kratzen wird als Verteidiger und das sind hervorragende Werte. Du weißt einfach ganz genau, was du von ihm bekommst. Und er ist natürlich jemand, der unglaublich viel Eiszeit frisst, auch in Detroit, der regelmäßig über 22 Minuten auf dem Eis steht. Und von daher ist er einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Organisation jetzt und auch für die nächsten 7, 8 Jahre, die er jetzt noch, die sein Vertrag dort noch läuft. Die Konstanz ist, glaube ich, das, was die Trainer, gehe ich mal von aus, am meisten an ihm schätzen können, weil du brauchst dir um ihn keine Sorgen machen. Wenn Mo Seider auf dem Eis ist, weißt du, was du bekommst.
Und das wissen die Gegenspieler in der Regel auch. Also mit am spektakulärsten sind ja wirklich seine Reverse-Hits, die er schon seit Minute Nummer 1 in der NHL immer wieder austeilt. Also er ist ja da in seinem Debüt ja vor keinem der großen Namen zurückgeschreckt. Im Gegenteil, wenn ihn da einer treffen wollte, hat er einfach so einen Reverse-Hit gegeben, dass er andere fliegt wie ein Tischtennisball. Nehmen uns da gerne mal mit, Stefan. Was genau bedeutet Reverse Hit? Vielleicht wissen das viele auch nicht. Und zum Zweiten, wie genau ist es denn mit den Checks? Du selbst warst ja ein Spieler, der auch gerne ausgeteilt hat. Welchen Check fährst du lieber, an der Bande oder Open Eyes? Und gleichzeitig auch, welchen Check kassierst du lieber?
Also ich gebe zu, dass ich mir mit diesen sogenannten Reverse Hits immer relativ schwer getan habe. Wenn ein Spieler wie der Mo Seider oder damals zu meinem Zeitpunkt der erste, an den ich mich jetzt erinnern kann, der das gemacht hat, war Peter Forsberg. Das sind so Situationen, das ist ein Spieler, der die Scheibe hat oder ein Verteidiger, der in die Ecke geht, um die Scheibe zu holen und du kommst als Vorchecker, du versuchst ihn anzugreifen, du bist derjenige, der eigentlich versucht, den Körperkontakt zu initiieren und dann auf einmal kommt dieser sogenannte Reverse-Hit, praktisch der Spieler, der zur Scheibe geht, bremst kurz ab, lehnt sich in die andere Richtung und initiiert den Körperkontakt mit dir und sehr, sehr oft ist es so, dass er dich da einfach völlig überrascht, weil du in der Situation überhaupt nicht dran denkst, sondern dein Gedanke ist eigentlich, dass du derjenige bist, der jetzt den Check fahren will und auf einmal geht es in die andere Richtung und da erwischt man jemanden natürlich des Öfteren auf dem falschen Fuß und sieht dann immer relativ peinlich aus, muss ich zugeben. Ich persönlich, ich habe viel versucht beim Vorcheck an der Bande eben im mit Körperkontakt Scheibenverluste zu provozieren. Das ist ja im Endeffekt die Aufgabe. Du checkst ja nur um die Scheibe zu gewinnen, sage ich jetzt mal, oder so sollte es sein. Und das war eigentlich der Punkt oder die Situation, wo ich versucht habe, am meisten Körperkontakt einzuleiten, ist im Vorcheck, um eben die Scheibe zu gewinnen.
Aber das heißt dann wiederum an der Bande, weil wie gesagt, diese Open-Eyes-Hits, die gibt's ja auch. Ich glaube, dass du so, wenn du noch nicht selbst Eishockey gespielt hast, denkst, ja, das ist doch viel besser, weil die Bande ist ja härter und da kannst du ja nicht ausweichen. Aber ich würde sehr wohl sagen, dass ich sowohl lieber einen Check an der Bande fahre, als auch einen kassiere. Kannst du uns das mal erklären, warum es besser ist, die Bande zu haben, wenn's knallt?
Ja, du kannst die Bande benutzen. Du kannst vor allem heutzutage mit diesen neuen Flexbanden, die sehr viel Flexibilität eben haben, kannst du die Bande auch benutzen, kannst dich in die Bande lehnen und kommst dann zurück. Du weißt genau, wo du bist auf dem Eis. Open-Ice-Hits sind von daher schwierig, weil sie unglaublich viel mit Timing zu tun haben. Ich habe Open-Ice-Hits, wenn ich sie kassiert habe, was jetzt nicht so oft vorgekommen ist, muss ich zugeben, ist bei mir dann meistens das Knie kaputt gegangen, weil du dann kurz versuchst auszuweichen, du weichst aus, der andere Spieler versucht noch dich zu erwischen, auf einmal fährt mal das Knie aus und dann kommt es zu gröberen Verletzungen in der Form. Oder eben die Open-Ice-Hits, wie gesagt, zum Glück gibt es die nicht mehr so im Eishockey, aber ich meine, ich habe noch relativ oft zum damaligen Zeitpunkt gegen Spieler wie Scott Stevens gespielt und da musstest du einfach wissen, wann der auf dem Eis war. Das war einfach eine ganz klare Regel, sage ich jetzt für dich selber oder auch innerhalb der Mannschaft, die du gewusst hast, wenn du, Scott Stevens war ein linker Verteidiger, das heißt, wenn du auf der linken Seite reingekommen bist und eins gegen eins gegen den anderen Verteidiger gespielt hast, musstest du einfach drauf aufpassen, weil Scott Stevens kommt durch die Mitte und ja, ich sag's jetzt mal ganz brutal, versucht dir den Kopf abzureißen. Das war einfach so. So hat man damals Eishockey gespielt. Gibt's genügend Videos von. Und er war mit Sicherheit auch nicht der Einzige. Diese Sorte Checks damals waren gewollt so, waren gesehen als gutes, defensives, hartes Eishockey. Zum Glück hat sich das geändert. Aber das sind einfach Sachen, wir hatten viel, viel weniger Geschwindigkeit, zum Glück. Wir waren nicht so schnell, wie die Jungs heute sind. Von daher war es dann auch nicht ganz so, sage ich jetzt mal, dramatisch. Aber du musstest einfach aufpassen auf die Situation, weil früher hat man gecheckt, um jemandem weh zu tun. Und das hat sich zum Glück ein bisschen geändert.
Da jetzt die Überleitung zu schaffen zu einem österreichischen NHL-Profi wird nicht leicht. Trotzdem, wir haben ganz viele Fans auch aus Austria, die uns immer wieder zuhören. Schöne Grüße nach Österreich in dem Fall. Und wenn wir eh schon dabei sind, mal tiefer reinzugehen in die Detroit Red Wings, müssen wir natürlich auch sprechen über Marco Kasper. Der hatte den Saisonstart bei den Grand Rapids Griffins in der AHL. Du sagst immer so schön, die Talentschmiede. Ich glaube, die beobachtest du auch sehr, sehr gerne, Stefan. Du scoutest ja zusätzlich auch noch. Mittlerweile ist Marco Kasper nach 2 Spielen in der AHL fester Bestandteil der Detroit Red Wings in der NHL. Und auch, ja, sein Spiel kann sich sehen lassen. 34 Spiele, 2 Tore, 5 Assists, macht 7 Scorerpunkte. Aber er spielt auch in allen Special Teams. Also Marco Kasper hinterlässt schon auch recht große Fußspuren bislang. Wie siehst du seine Entwicklung?
Ja, ich glaube für einen 20-Jährigen hat er sich doch relativ solide etabliert zum jetzigen Zeitpunkt. Der ist ein Spieler für die Zukunft, für die Detroit Red Wings. Er ist ein Spieler, der natürlich in den nächsten paar Jahren bei ihnen eine große Rolle übernehmen soll. First-Round-Pick, 8th overall, mit viel Vorschusslorbeeren gekommen. Ein Spieler, der offensiv produzieren kann, was er in der American Hockey League oder in der Vergangenheit in Schweden schon gezeigt hat. Und er ist für die Red Wings Verhältnisse relativ früh schon in der NHL. Normalerweise ist es bei den Red Wings so, dass Spieler doch Minimum eine, wenn nicht 2 Jahre in der AHL verbringen. Er ist relativ früh schon und schon mit dabei jetzt, aber das spricht für ihn. Und er ist ein Spieler, der ja im Endeffekt jetzt genau zu dem passt, was die Red Wings eben machen wollen. Junge, talentierte Spieler in ihre Mannschaft einbauen, so dass sie dann eben in zwei, drei, vier Jahren hoffentlich wieder um den Stanley Cup mitspielen können. Mit eben Leuten wie Rossi, Entschuldigung, Kasper, mit Leuten wie Seider, Raymond, jetzt ihr neuer schwedischer Superstar-Verteidiger, der bei der U20 mitspielt, der mit Sicherheit kommen wird in den nächsten paar Jahren. Name fällt mir im Augenblick nicht ein, Pekka Sandelin oder sowas. Sie sind halt, wie gesagt, noch in dem Umbruch und versuchen, junge Spieler einzubauen, und da passt Marco Kasper natürlich genau rein. Und er, wie gesagt, er ist jetzt fester Bestandteil der Mannschaft und darf sich jetzt eben seine Eiszeit verdienen, ohne sich hoffentlich Gedanken darüber machen zu müssen, dass er wieder in die AHL geschickt wird. Und ich glaube, nur so kannst du auch wachsen und kannst dich weiterentwickeln.
Es ist schon eine spannende Mannschaft, ne? Du hast die Talente gerade angesprochen. Simon Edvinsson, da haben wir uns auch mal ganz lange über ihn unterhalten, der ja so ein bisschen der schwedische Seider werden könnte. Joe Veleno, der Bottom Six Center, den sehe ich unfassbar gern. Also so, wie er sich bewegt, wie er spielt, mit diesem Grit, wie man so schön sagt. Spannende Mannschaft, diese Red Wings. Was glaubst du, wie schnell kommen sie jetzt endlich mal wieder zurück in die Playoffs? Ich meine, es ist ein Traditionsstandort, Original Six Team. Da ist die Geduld immer ein bisschen weniger vorhanden, würde ich sagen. Wann kommen die Red Wings mal wieder rein in die Stanley Cup Playoffs?
Ja gut, nochmal, sie haben die Stanley Cup Playoffs letztes Jahr verpasst aufgrund, glaube ich, des schlechteren direkten Vergleichs oder Tordifferenz oder irgend sowas. Also wirklich punktemäßig waren sie geteilt. Also sie sind sehr, sehr nah dran, und ich glaube, sie werden auch dieses Jahr am Ende der Saison wieder sehr, sehr nah dran sein. Die Playoffs zu schaffen in der NHL ist nicht einfach. Es gibt sehr viele gute Mannschaften, und natürlich wächst der Druck in Detroit aufgrund der Erwartungshaltung der Leute. Es sind jetzt inzwischen 9 Jahre, die Detroit Red Wings nicht in den Playoffs waren. Das ist für so einen Standort eine lange, lange Zeit, und glaube schon, dass das Umfeld ein bisschen ungeduldig wird, aber nochmal, Mo Seider ist 23, Lucas Raymond ist, glaube ich, 22, Marco Kasper kommt dazu, Edvinsson, jetzt kommt mit Axel, ich habe mir jetzt angeschaut, Axel Sandin Pelika. Der Junge ist 19 Jahre alt im Augenblick und ist der Topscorer, der Verteidiger in der schwedischen SHL. Also da kommt eine absolute Granate auf Detroit zu. Und wenn du dann überlegst, dass sie mit ihm, mit Seider und mit Edvinsson dann 3 junge Verteidiger haben unter 24 für die nächsten paar Jahre, dann glaube ich schon, dass da einiges heranwächst. Sie haben sehr, sehr gute Torhüter-Talente auch in ihrer Pipeline, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das Allerschwerste, was Steve Yzerman jetzt so vor sich hat, ist weiter Geduld zu verkaufen. Ich glaube, Detroit ist auf einem sehr guten Weg. Mit Sicherheit dauert es vielleicht ein bisschen länger, als man sich das erwünscht hat, als sich das auch ein Steve Yzerman erwünscht hat. Aber natürlich ist es schwierig. Aber lass uns in 5 Jahren nochmal über die Detroit Red Wings reden. Dann, glaube ich, wirst du sehen, dass das alles schon Hand und Fuß hat, was da im Augenblick gemacht wird.
Da schauen wir weiterhin gespannt hin, und nicht zuletzt auch wegen Marco Kasper und natürlich Moritz Seider, der ja auch noch den Ironman-Rekord von Niklas Lidström gebrochen hat. Mehr als 284 Spiele in Folge absolviert. Also er ist absolutes Rückgrat dieser Mannschaft. Und auch Todd McLellan, um den Bogen da noch zu Ende zu spannen, hat ihn auch so ein bisschen verglichen, Mo Seider, mit keinem Geringeren als Niklas Lidström, und hat gemeint, ja, vielleicht in 27 Jahren sprechen wir über Mo Seider genauso wie über Lidström heute. Wir machen einen kurzen Themawechsel, bleiben allerdings in den Original Six Clubs und schauen weiter in die Windy City. Black Hawks Down, um das mal ein bisschen plakativ zu formulieren. Was ist los in Chicago? Wir müssen über ein Traditionsteam reden, einen weiteren Original Six Club, der jetzt 5 Niederlagen in Folge kassiert hat. Im Winter Classic 2-6 gegen St. Louis abgeschmiert ist, zu Hause vor 41.000 Zuschauern. Und zwar haben sie jetzt ihre Niederlagenserie stoppen können mit einem 4-2 gegen Montreal, aber trotzdem die Bilanz von 13-24-2 bedeutet, Chicago ist das schlechteste Team in der gesamten NHL, und das trotz dieser prominenten Neuzugänge, wie zum Beispiel einen Toivo Teräväinen oder einen Taylor Hall oder einem Supertalent wie Connor Bedard. Also Chicago ist im Umbruch, ist völlig klar, Rebuild, alles was dazugehört. Aber auch da die Frage, wie groß ist die Frustration? Ich glaube, sie haben sich schon weitergewähnt, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass die Organisation selber hat, dass sie ein Stück weiter sind, als sie sind. Aber Fakt ist einfach, das ist die schlechteste Mannschaft in der NHL. Und ich sage es dir ganz offen, also für mich mit weitem Abstand. Ja, ich habe mir jetzt wirklich 3 oder 4 Spiele dieser Mannschaft ganz genau angeschaut und sie sind einfach nicht gut. Connor Bedard, es ist jetzt schwierig, bei einem 19-Jährigen davon zu sprechen, dass er Probleme hat, wenn er 34 Punkte in 39 Spielen macht. Aber natürlich ist die Erwartungshaltung bei so einem Jungen natürlich unfassbar hoch, wenn man bedenkt, was er in der Vergangenheit alles geleistet hat und getan hat und auch wie er letztes Jahr gespielt hat. Aber Fakt ist, er kann sowas nicht alleine machen. Ich glaube, Verpflichtungen wie Taylor Hall, auch Teuvo Teravainen, Tyler Bertuzzi, Nick Foligno ist noch dort. Das sind alles gestandene, gute Eishockeyspieler, aber das sind einfach keine Leute mehr, die den Unterschied ausmachen. Ich meine, Taylor Hall hat dieses Jahr schon ein Spiel gesund auf der Tribüne gesessen. Es ist ein ehemaliger MVP, der aber einfach, ja gut, die Leistung der Vergangenheit nicht mehr bringt. Der hat die ganze letzte Saison mehr oder weniger ausgesetzt aufgrund einer Knieverletzung. Da muss man sich erstmal wieder zurückarbeiten. 33 Jahre alt. Tyler Bertuzzi ist für mich auch so ein Typ Spieler, der, ja, der hart arbeitet, der unter die Haut geht, der was bewegen kann. Aber normalerweise ist das ein, wie soll ich sagen, das ist kein Anführer im Sinne von, der geht nicht vorne weg, sondern es ist ein hervorragendes Ergänzungsteil. Und ich glaube aber mit Abstand ihre größten Probleme haben sie einfach in der Verteidigung. Es ist was die Verteidiger angeht, eine meiner Meinung nach sehr schwache Mannschaft, die einfach, ja, die noch jung ist, die viel, viel zu viele Chancen hergibt. Ich glaube auch nicht jeder ihrer Talente entwickelt sich so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich nehme jetzt unseren Lukas Reichel raus, der jetzt in 34 Spielen 3 Tore geschossen hat. Das ist einfach nicht gut genug. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und das ist mit Sicherheit auch nicht die Erwartung, die Chicago Blackhawks oder Lukas Reichel an sich selber gehabt haben. Er ist ein Spieler, der in der American Hockey League dominiert, dort über einen langen Zeitraum einen Punkt pro Spiel macht, von dem du einfach erwartest, dass er den nächsten Schritt gehen muss und halt eben auch offensiv Akzente setzen kann in der NHL inzwischen in seinem Alter und er tut's nicht. Und das ist mit Sicherheit eines der Probleme, das die Chicago Blackhawks im Augenblick haben. Und so wie die Mannschaft im Augenblick aussieht, wird das auch noch eine Zeit lang dauern, bis es da wieder aufwärts geht. Also ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, der nächste Schritt muss sein, man muss sich Gedanken machen über die nächsten ein, zwei Drafts, um vielleicht dann auf dem Weg noch die Hilfe für Connor Bedard zu bekommen, die er braucht, weil alleine kann er es nicht. Und mit dieser Mannschaft wirst du mit den Playoffs auf Jahre hinweg nichts zu tun haben.
Aber was ist dieses Salz, was fehlt in der Suppe in Chicago? Ich meine, du bist Kaderarchitekt seit Jahren, du weißt, wie man eine Mannschaft zusammenstellt, du kennst dich mit der NHL super aus und du weißt ja auch, Stefan, nur Talente werden auch nicht reichen, um, ja, um das gut aufzubauen. Du brauchst immer, ich vergleiche das immer so mit einer Tomatenpflanze, du brauchst halt ja, irgend so ein Stangerl, an was du dann dich ranhalten kannst, um gut nach oben wachsen zu können. Und ist es das, was fehlt? Weil Connor Bedard ist Topscorer, aber hinter den Erwartungen, Lukas Reichel hast du gerade schon angesprochen, wir wissen alle um seine Verdienste in der DEL, in der Nationalmannschaft, schneller, offensiv starker Spieler, 3 Tore, 8 Assists hat Lukas derzeit. Aber es sind ja auch andere, wenn wir auf den Schweizer Filip Kurashev schauen, letztes Jahr noch super gut getroffen, jetzt 30 Spiele, 3 Tore, 2 Assists, macht dann 5 Scorer-Punkte. Und ihr Plus-Minus von -27 war zuletzt unter anderem im Winter Classic übrigens auch Healthy Scratch. Also irgendwas scheint ja überhaupt nicht zu stimmen, dass keines der Talente bislang zündet. Ist es nicht vielleicht eher die Verantwortung der ganzen, ja, Halls,
Ja.
Führungsspieler,
Ja,
Foligno, wie sie alle heißen?
absolut. Ich glaube, dass die Jungs wie Connor Bedard, wie Lukas Reichel, sie kriegen nicht die richtige Hilfe. Ich glaube, Spieler wie Hall, Bertuzzi, Foligno, so gut, sage ich jetzt mal, sie in der Kabine sein mögen, auf dem Eis reicht es einfach nicht mehr, um eine Mannschaft umzubiegen, um um den nächsten Schritt in so einem Umbau einzuleiten. Das sind Mitläufer geworden inzwischen in ihrer Karriere. Aber klar, Lukas Reichel muss auch ein bisschen in den Spiegel schauen, muss sich Gedanken darüber machen, ob das, was von ihm erwartet wird und was er von auch sich selber erwartet, im Augenblick erfüllt wird. Aber hauptsächlich liegt es an den älteren Spielern, die dazugekommen sind, die einfach die Qualität nicht mehr haben, um eine Mannschaft zu führen. Sie haben sie nicht und fertig. Das hört sich brutal an und gemein an. Und sage ich auch nicht gern, aber das ist einfach ein Fakt.
Lass uns noch kurz über Reichel und Kuraschew reden, unseren Deutschen und Schweizer drüben bei den Chicago Blackhawks. Wie siehst du nochmal ganz gesondert gesehen die Rolle und auch ja die Zukunftsperspektive dieser beiden Spieler? Reichel war am Anfang ja draußen, ist jetzt drin. Kuraschew genau umgedreht, war lange drin, ist jetzt draußen und läuft ja nicht wirklich gut bei ihm.
Bei keinem der beiden läuft es gut. Lukas Reichel war im letzten Spiel healthy scratch. Und spielt eigentlich grundsätzlich in der vierten Reihe mit Patrick Maroon und Greg Smith. Sicherlich zwei gestandene NHL-Spieler. Patrick Maroon dreimal hintereinander den Stanley Cup gewonnen, alles klar. Aber das ist natürlich ein Spieler, der eine gewisse Rolle erfüllt. Das sind zwei ältere Spieler, meiner Meinung nach zwei langsame Spieler. Und ich sehe einfach nicht, wie diese Kombination einem Lukas Reichel dabei helfen soll, offensive Akzente zu setzen, um sein Potenzial auszuführen. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch an Lukas Reichel, so zu spielen und vor allem auch so zu trainieren, dass er sich vielleicht in eine andere Position heben kann. Das, was ich von ihm jetzt gesehen habe, ist es so, dass er doch auffällig spielt, wenn man ihn sieht, dass du merkst, wenn er auf dem Eis ist, dass er mit seiner Geschwindigkeit schon auffällt. Aber Fakt ist, die Resultate sind einfach nicht da. 3 Tore in 34 Spielen, das reicht einfach nicht, um mehr Eiszeit zu bekommen, um eine andere Position innerhalb der Truppe zu bekommen, um sagen zu können, okay, ich möchte jetzt auch mal vielleicht neben Connor Bedard im Powerplay spielen. Das ist das, was der Lukas von sich selber erwarten müsste, was ich auch weiß, dass er von sich erwartet und was ich auch glaube, dass er kann. Ich habe ihn lange genug angeschaut, ich kenne ihn gut genug und ich bin überzeugt davon, dass das Potenzial für ihn da ist. Aber er ruft es im Augenblick einfach nicht ab. Und bei Philipp Kuraschew ist es natürlich auch so. Ich bin kein großer Fan von der Plus-Minus-Statistik und wenn du die schlechteste Mannschaft der Liga bist, natürlich ist es dann so, dass alle im negativen Bereich sich befinden. Aber wenn Spieler um dich rum, sage ich jetzt, bei minus 5, minus 6 sehen und du bist bei minus 27, dann ist das schon eine eindeutige Tendenz zu erkennen und natürlich schwierig für einen Trainer, einen Spieler einzusetzen, bei dem du dir Sorgen machen musst, wenn er auf dem Eis ist, was die Defensive angeht. Und ich glaube, das ist leider bei Kuraschew im Augenblick so, dass er da an dem Punkt angekommen ist und sich da rausarbeiten muss. Er muss einen Weg finden, verlässliches Eishockey zu spielen, so dass der Trainer sich keine Gedanken darüber macht, ob er auf dem Eis ist oder nicht. Und nur so kann er sich auch wieder konstant in die Aufstellung zurückarbeiten und dann an offensive Akzente denken. Er ist, glaube ich, jetzt in einer Position, wo er erstmal dafür sorgen muss, dass sein Trainer und seine Mannschaftskameraden ihm defensiv vertrauen können. Und wenn er das schafft und macht, dann kann er auch wieder konstant mitspielen und kann sich dann drum kümmern, dass er vielleicht ein bisschen offensive Akzente setzen kann. Im Augenblick ist es sehr schwer für ihn.
Ja, und deswegen auch healthy stretch. Also gerade im Vergleich zur Vorsaison, ne? 75 Spiele, 18 Tore geschossen, NHL-Karriere-Bestwert, gilt auch für die Assists, 36 und 54 Punkte. Und jetzt steht er bei 3-2-5. Also das ist natürlich von der Erwartungshaltung her genau das Gegenteil. Also wir hoffen natürlich, dass er da rauskommt aus dieser Formkrise, Philipp Kuraschew. Wir schauen auf das Top-Talent und da haben wir damit auch den seichten Übergang zu unserem nächsten Kapitel, nämlich Celebrini oder Bedard. Wer liefert momentan mehr Spektakel? Lass uns gerne, wenn wir eh schon in Chicago jetzt waren, nochmal bei Bedard kurz bleiben. Auf ihn lastet die komplette Verantwortung. Also wenn dir Blackhawks als Stichwort gegeben wird, du denkst eigentlich sofort an Connor Bedard in der aktuellen Mannschaft, steht jetzt bei 34 Scorerpunkten, davon 10 Tore. ist Top-Torjäger und Top-Scorer in Chicago, ist auch Spielentscheider Nummer 1, 3 Game-Winning-Goals, hat aber, deine Lieblingsstatistik, Stefan, auch eine Minus 18 bei der Plus-Minus. Ist für dich dieser Bedard-Zauber in der Vorsaison in die Liga gekommen als ja das größte Talent seit Connor McDavid? Was macht er auf dem Eis? Wie spektakulär spielt er? Ist dieser Zauber ein bisschen verflogen in der Zwischenzeit?
Nein, glaube ich nicht, weil du jetzt gerade eben was gesagt hast, was man, glaube ich, relativieren muss. Connor Bedard ist ein unfassbar guter, intensiver Eishockeyspieler, der ein absoluter Superstar in der Liga werden wird, wenn er es nicht schon ist. 19-Jähriger, der fast einen Punkt pro Spiel macht in der NHL, in einer schlechten Mannschaft wie Chicago, dem kann man das Talent nicht absprechen. Und wenn die Saison vorbei ist und Connor Bedard 75 Punkte macht, dann ist mit Sicherheit, dann muss man das richtig einschätzen können. Seine Torproduktion ist mit Sicherheit nicht das, was er sich vorstellt, weil er ja eigentlich mehr ein Torjäger ist. Er versucht aber natürlich mehrere Rollen auszufüllen in dieser Truppe jetzt. Er weiß, es läuft schlecht, er möchte sein defensives Spiel verbessern, er möchte als Mittelstürmer eine größere Rolle übernehmen auf dem Eis und dadurch ist es jetzt vielleicht mit der Produktion nicht so weit her. Das größte Problem, was er jetzt vielleicht hat, meiner Meinung nach, ist, dass man ihn mit Connor McDavid vergleicht. Und das ist einfach ein extrem unfairer Vergleich für jeden jungen Spieler, der jetzt im Augenblick dazukommt, weil Connor McDavid, das ist was ganz was anderes. Wir reden hier über einen Spieler, der, wenn man das alles relativiert, einen Lauf hat, der einfach zu dem Besten gehört, was man in diesem Spiel jemals gesehen hat. Er hat die 1000-Punkte-Marke erreicht als fünft oder sechs schnellster Spieler in der Geschichte der NHL. Er hat, ich glaube, in den letzten 4 Jahren im Schnitt oder 5 Jahren, ich glaube, in den letzten 5 Jahren im Schnitt 140 Punkte in der Liga gemacht oder sowas. Das ist, also der Vergleich ist einfach nicht fair. Der Vergleich ist für niemanden fair. Egal, ob es Connor Bedard ist oder Macklin Celebrini oder wer auch immer jetzt in den nächsten paar Jahren dazukommt. Connor McDavid spielt in einer ganz anderen Liga als alle anderen und von daher, glaube ich, ist es unfair, irgendjemand mit ihm zu vergleichen und dadurch zu sagen, ein Connor Bedard erfüllt die Erwartungen nicht. Connor Bedard ist ein Superstar, wird ein absolut prägender Spieler in der NHL in den nächsten 15 Jahren sein. Das steht völlig außer Frage, aber er ist nicht Connor McDavid.
Dann klammern wir eben diesen Connor McDavid doch in dieser Analyse ein bisschen aus und schauen auf die First Overall Picks 2023 und 2024, eben Bedard und Macklin Celebrini. Denn man muss ja wirklich sagen, es gibt in diesen Tagen eigentlich kein Highlight-Reel von dem Spieltag, in dem Macklin Celebrini nicht auftaucht. Also er macht seinen Hockeystick momentan zu einem Zauberstab, steht jetzt bei 28 Scorerpunkten in nur 30 Spielen. Darf man nicht vergessen, er hat ja ein paar Spiele verpasst, verletzungsbedingt. 13 Tore, 15 Assists, auch er mit 3 Game-Winning Goals. Also ich bin überrascht, wie schnell er in dieser Liga Fuß gefasst hat. Es gab ja ganz am Anfang sogar noch Kritik an den San Jose Sharks. Es hieß, lass den doch noch College spielen, das ist doch viel besser für seine Entwicklung. Und jetzt dreht er in der NHL durchaus mehr auf, als ich es erwartet hätte. Was verzückt dich so an Macklin Celebrini? Und was sagst du zu dieser Frage? Nochmal College oder doch gleich ins eiskalte Wasser namens NHL werfen?
Ja gut, es ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich ganz klar, dass er nur in die NHL gehört und nirgendwo anders hin. Er ist ein Spieler, der trotz seines wirklich extrem jungen Alters schon absolut den Unterschied ausmacht und zur Führungspersönlichkeit in San Jose geworden ist. Was mich ihm am meisten beeindruckt, ist sein Spiel auf der gesamten Eisfläche. Sein Spiel ohne Scheibe, sein Spiel in der defensiven Zone. Er ist ein unglaublich verantwortungsbewusster Spieler, der eben nicht nur scored und wie gesagt 28 Punkte in 30 Spielen als Rookie ist mit 18 Jahren ist eine sensationelle Bilanz. Aber für mich ist es sein Complete Game. Er spielt fast immer 18, 20 Minuten pro Spiel. Er ist in allen Situationen auf dem Eis. Wenn die San Jose Sharks eine Minute vor Schluss einen Vorsprung beschützen wollen, siehst du Macklin Celebrini auf dem Eis. Und das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten an ihm beeindruckt, ist sein komplettes Spiel. Was er eben aber auch schon im College letztes Jahr, wo er als 17-Jähriger eine, ja, ich sage jetzt mal, ja, eigentlich Männerliga schon dominiert hat. College-Spieler sind im Schnitt 21, 22 Jahre alt, manche davon 23, 24 und er ist halt 17-Jähriger gekommen und war der beste Spieler in der Liga. Daran hat man seine Reife gesehen und hat auch schon gesehen, was wahrscheinlich sein Spiel in der NHL werden wird. Dass er es so früh schon macht, finde ich sehr überraschend, finde ich sehr schön. Also es wirklich macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Ich glaube, er wird ein extrem dominanter Spieler in der NHL werden, weil er eben nicht eindimensional ist, sondern mehr oder weniger alles kann, was man als Mittelstürmer braucht. Und von daher, glaube ich, ist er genau das, was die San Jose Sharks auch gebraucht haben. Ein Typ, der ja alle Boxen, sage ich jetzt mal, erfüllt, die sie brauchen und der Spieler, um den rum sie ihre Zukunft aufbauen werden.
Ich sehe es genauso. Also ich weiß gar nicht, was mich mehr begeistert, die Zuspiele, die zu Toren führen oder die Tore selbst oder manchmal auch der Einsatz. Also ich habe da gerade eine Vorlage, glaube ich, war es von ihm im Kopf, wie er an der generischen Blauen im Fallen noch irgendwie die Scheibe erobert, obwohl die, glaube ich, schon 10-mal weg war, dann auch noch eine Mitspieler in Szene setzt und wie gesagt, auch diese Übersicht. Also ich muss wirklich sagen, ich bin absolut begeistert von Macklin Celebrini und insbesondere auch in diesem Zusammenspiel mit einem ihrer weiteren Top-Talente, mit Will Smith. Also ich glaube, die zwei können da wirklich eine Ära prägen in der Bay Area. Also da bin ich wirklich gespannt. Um da jetzt mal einen Strich unter diesen Vergleich zu machen, ganz provokant gefragt, Connor Bedard in seinem Sophomore Year oder Macklin Celebrini in seinem Premierenjahr, wer verzaubert dich mehr?
Im Augenblick Macklin Celebrini. Im Augenblick ist es Macklin Celebrini, der mir besser gefällt, aufgrund, wie gesagt, dessen, dass er einfach ein sehr komplettes Spiel spielt. Ich glaube, Jungs in so einem Alter miteinander zu vergleichen, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es werden alle beide Superstars in der NHL werden, die nächsten 10 Jahre in dieser Liga absolut mitprägen werden. Sind beide Spieler, glaube ich, die auch ihre Mannschaften in der Zukunft wieder dahin führen werden, wo die Verantwortlichen hoffen, dass es hingeht. Ich meine, wenn du überlegst, die San Jose Sharks und auch die Chicago Blackhawks sind ja beides im Augenblick die zwei schlechtesten Mannschaften in der NHL. Die Jungs machen gute Arbeit, alles wunderbar, aber du kannst davon ausgehen, dass alle beide einen extrem hohen Draftpick wieder bekommen werden in der nächsten Saison, was ja nur bedeutet, dass sie mehr Talent dazu bekommen für die nächsten paar Jahre, um eben diesen Umbruch zu schaffen und wieder Playoff-Teams zu werden. Also ich glaube, wir können uns bei beiden Mannschaften auf die Zukunft freuen, muss ich ehrlich sagen.
Dann lass uns noch ganz kurz auf das Rookie Race um die Calder Trophy in diesem Jahr schauen. Es scheint ein Dreikampf zu werden. Macklin Celebrini, über ihn haben wir gerade schon gesprochen. Aber da sind noch zwei andere ganz starke Spieler mit dabei. Einer ist ein Stürmer, Matvei Michkov von den Philadelphia Flyers, hat schon 29 Punkte in 37 Spielen gesammelt, auch 3 Game-Winning Goals. Outstanding Sniper, also guter Scharfschütze bei Philly. Und der andere ist ein Verteidiger mit Lane Hudson, der wirklich Montreal verzückt und bei den Canadiens richtig gut aufspielt. 27 Scorer-Punkte in 39 Spielen, davon 11 Powerplay-Punkte. Und ich schmeiß gerne auch noch die Jäger dieser drei noch mit rein. Spannende Rookies wie Maxim Tsiplakov, wie Logan Stankoven oder Carter Gauthier. Wen siehst du vorne beim Rennen um die Calder Trophy für den Rookie des Jahres?
Für mich ist es ein Rennen zwischen Celebrini und Hudson. Aufgrund der Rollen, die diese zwei Spieler auch innerhalb ihrer Mannschaften schon übernehmen. Glaube für Lane Hudson als junger Spieler, als wirklich als 20-jähriger Verteidiger in einem Markt wie Montreal, schon diese Rolle zu übernehmen, und du musst ja nur seine Eiszeiten anschauen. In den letzten 5 Spielen sind Spiele dabei mit 23 Minuten, mit 26 Minuten, mit 22 Minuten. Er hat sich innerhalb dieser Saison schon zum Nummer 1 Verteidiger der Montreal Canadiens entwickelt, eine Mannschaft, die auch Playoff-Ambitionen hat, und das muss man einfach auch ja akzeptieren, wertschätzen können. Also für mich ist es eindeutig ein Rennen zwischen Celebrini und Hudson. Matej Mitschkopf ist ein talentierter junger Mann, der unglaublich viele Punkte machen wird in seiner Zukunft in der NHL, aber hat für mich eben noch nicht diese Rolle innerhalb der Mannschaft. War auch schon gesund auf der Tribüne gesessen. Klar muss man da mit einbeziehen, dass wir hier über John Tortorella als Trainer reden, aber Fakt ist, ein Lane Hudson und ein Merkel und Celebrini sind im Augenblick aus ihrer Mannschaft nicht wegzudenken und ein Matej Mitschkopf hat diese Rolle innerhalb der Philadelphia Flyers noch nicht ein und deshalb sind für mich diese zwei Jungs, die es untereinander ausmachen werden. Im Endeffekt sehe ich Celebrini vorne und gehe davon aus, dass er Rookie des Jahres werden wird.
Kann man gespannt sein. Dürfen wir auch nicht vergessen, Tortorella, den du jetzt schon angesprochen hast, hat Mitschkopf, glaube ich, zweimal schon in dieser Saison als Healthy Scratch einfach mal draußen gelassen, um, ich weiß nicht, vielleicht was rauszukitzeln oder als Wake-up-Call. Und das, obwohl er einer seiner besten Stürmer ist. Also ja, hat da wahrscheinlich keinen leichten Stand, um es mal so zu sagen. Wir bleiben bei jungen Talenten, schlagen das nächste Kapitel auf. Und das ist die U20-WM in Kanada und wissen da, dass Deutschland die Klasse gehalten hat. Ein Nägelbeißer, muss man ja wirklich sagen, gegen Kasachstan in der Relegation 4-3 gewonnen, dem Abstieg damit nochmal von der Schippe gesprungen. Auf die Schweiz müssen wir auch schauen. Die ist bis ins Viertelfinale vorgestoßen, da allerdings ein bisschen unter die Räder gekommen. 2-7 gegen die USA und für mich eigentlich auch ein Top-Thema, über das zu sprechen sein muss, Kanada. Erst Euphorie pur, also was da los war in der Arena, das war gefühlt mehr als bei einem NHL-Spiel. Und dann aber dieser tiefe Schock, Viertelfinal aus gegen Tschechien mit 3-4. Und ich habe wirklich selten erlebt, dass es in den sozialen Medien auch so derb abgeht bei einer U20-Nationalmannschaft, wie da draufgehauen wird. Was da los ist, ist absolut irre. Fangen wir doch vielleicht gleich mal mit dem Mutterland des Eishockeys an, mit Kanada. So viel Häme, so viel Spott und so viel Hass gegen Jungs, die ja unter 20 sind. Wie schätzt du die Lage da momentan ein? Das scheint ja wirklich explosiv zu sein.
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich einfach das Problem der sozialen Medien. Das ist sicherlich die Erwartungshaltung einer kanadischen U20-Nationalmannschaft beim Turnier im eigenen Land ist ganz einfach. Goldmedaille oder nichts. Alles andere ist eine Enttäuschung. Aber eishockeytechnisch muss man halt einfach auch mal realistisch betrachten, dass ja der Rest der Welt nicht schläft, sondern dass unglaublich gute Arbeit geleistet wird auf der ganzen Welt, was Eishockey angeht, und dass diese Mannschaften inzwischen einfach alle ebenbürtig sind. Die Amerikaner haben ein unfassbar gutes Nachwuchsprogramm, das seit 10 Jahren eigentlich kontinuierlich Top-Talente auf den Markt wirft, genauso wie die Finnen, die Schweden, auch Tschechien. Alle diese Mannschaften sind ebenbürtig inzwischen und du wirst es auch noch später in diesem Jahr bei diesem Four Nations Cup mit NHL-Stars sehen, dass die Vormachtstellung der Kanadier oder wie es ganz früher der Russen war, die Zeiten sind vorbei, sondern es sind alles ebenbürtige Mannschaften, wo jeder jeden schlagen kann. Und vor allem im Nachwuchsbereich ist es halt oft einfach auch so, dass du abhängig davon bist, wie gut ist dein Jahrgang? Wie hast du in diesem Jahrgang die Topspieler oder hast du sie nicht? Und bei den Kanadiern ist es halt im Augenblick ein bisschen dünner besetzt von denen, die da waren. Natürlich kann man dann anfangen zu reden, man hat die falschen Spieler mitgenommen. Wir brauchen auch nicht. Auch ein Connor Bedard hätte bei diesem Turnier noch mitspielen können. Also wenn die Allerbesten kommen würden, wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber das sind halt so die Sachen. Wie jetzt auf diese Spieler eingehauen wird in den sozialen Medien, was diese Jungs sich jetzt anhören müssen, das ist einfach eine Frechheit und das ist einfach zum Kotzen. Ich sag's dir ganz offen und ich benutze da jetzt vielleicht auch die falschen Worte, aber ich habe einfach die Schnauze voll davon, was Leute denken, dass sie sagen dürfen in sozialen Medien, zu irgendjemand, nur weil es keine Konsequenzen gibt. Das ist so einfach, zu Hause zu sitzen an deinem Telefon und irgendwas zu schreiben, weil du ganz genau weißt, dass du dafür nicht antworten musst. Das sind alles Dinge, die 99% dieser Leute diesen Jungs nicht ins Gesicht sagen würden. Und das hat sich so entwickelt über die Jahre, nicht nur im Eishockey, sondern in unserer ganzen Gesellschaft, das ist ein Riesenproblem. Das führt unglaublich oft zu mentalen Problemen bei jungen Menschen und das ist einfach zum Kotzen. Das ist in unserer Liga und der DL ganz genau dasselbe. Das ist überall gleich, egal ob Eishockey, Fußball, Handball, Politik, ist völlig wurscht. Leute haben die Angewohnheit angenommen, im Internet zu sagen, was sie sonst nie jemandem ins Gesicht sagen würden. Und das ist einfach meiner Meinung nach eine unfassbar schwache Qualität der Menschheit geworden. Und es kotzt mich wirklich an, sage ich ganz offen.
Würde ich so unterschreiben. Vielen Dank für diese unverblümten Worte. Endlich spricht es mal jemand so eindeutig aus. Vielen Dank dafür, Stefan. Ja. Lass uns noch, was die U20-WM angeht, auf unsere Länder schauen. Ja. Deutschland, Klassenerhalt gegen Kasachstan in der Relegation. Die Schweiz, Viertelfinale 2-7 gegen die USA. Die Schweiz auf einem guten Weg, ist meine erste Frage. Und die zweite, wie wichtig ist dieser Klassenerhalt für Deutschland?
Okay, jetzt fangen wir bei der Schweiz an. Schweiz auf einem guten Weg, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass der Unterschied zwischen, ich sage jetzt Schweden, Finnland, Kanada, USA, Tschechien zum Rest der anderen Mannschaften, der ist schon noch relativ groß. Natürlich kannst du immer mal wieder in einem Jahr für eine Sensation sorgen. Die Schweizer haben das in der Vergangenheit schon oft genug gemacht. Auch wir als Deutsche haben Phasen gehabt, wenn du Peterka, Stützle, Reichel in der Mannschaft hast, kannst du da auch was bewegen. Aber Fakt ist, dass es im internationalen Eishockey, im Nachwuchsbereich doch eine Zweiklassengesellschaft gibt und die Schweiz und die Deutschen da einfach nicht zu den Top-Nationen gehören. Auch immer wieder abhängig von Jahrgängen, von allem drum und dran. Was die deutsche Mannschaft angeht, da muss ich ehrlich sein und da könnte ich jetzt weiter ausholen. Ich glaube, dass wir im deutschen Nachwuchs auf ein Problem zusteuern. Wenn du dir die Bilanz der deutschen U20-Nationalmannschaft fürs Jahr 2024 anschaust, haben die Deutschen nach dem Klassenerhalt in letzter Saison, dem Spiel gegen, ich war Dänemark, glaube ich, oder Norwegen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo wir in der Verlängerung gewonnen haben, haben wir laut meinen Statistiken 17 Spiele gemacht. Von diesen 17 Spielen haben wir 15 verloren und 2 gewonnen. Diese 2 Siege kamen bei der WM-Vorbereitung gegen Kasachstan und im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt gegen Kasachstan. Alles andere haben wir verloren. Und nicht nur verloren, sondern, glaube ich, 6-mal über 10 Tore kassiert. Die deutsche U20-Nationalmannschaft besteht im Augenblick aus Spielern, die leider im Profibereich nicht mehr die Eiszeit bekommen, wie sie sie noch vor 3, 4, 5 Jahren bekommen haben. Und das ist in Deutschland ganz klar eindeutig auf die Wiedereinführung des Auf- und Abstiegs zurückzuführen. Wir haben einfach das Problem, dass wir Auf- und Abstieg haben wollen. Das muss jeder so akzeptieren. Das ist der Wunsch der Vereine, das ist der Wunsch der Fans. Das ist Fakt und das wird so bleiben. Aber ich sage es immer wieder, ich habe schon oft genug gesagt und ich sage es auch jetzt wieder, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Auf- und Abstieg haben und den Druck auf die Mannschaften ausüben, wo es darum geht, Organisationen am Leben zu halten und sagen, aber du musst nebenzu auch noch junge Spieler ausbilden. Das geht nicht. Das geht weder in der DL, noch geht's in der DL2, noch geht's in der Oberliga. Und unsere jungen Spieler werden viel zu früh in den Profireich geholt aufgrund unserer U-Regelungen. Sie spielen nicht auf dem Niveau, auf dem sie spielen müssten, um sich weiterzuentwickeln. Sie spielen 5, 6, 8 Minuten, wenn es hochkommt, im Schnitt in ihren Profiligen, egal ob DL, DL2 oder selbst in der Oberliga. Und wir machen im Augenblick meiner Meinung nach einen Fehler und müssen uns ernsthafte Gedanken machen, wie wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren da weiterarbeiten wollen, um nicht in ein Loch zu fallen. Das ist meine Meinung zu dem Thema.
Auch spannendes Thema, wäre eigentlich eins für eine komplette Podcast-Folge, muss man ganz klar sagen an der Stelle. Eins, über das man sehr, sehr viel diskutieren kann und ja, was auch tiefschürfende Probleme tatsächlich beinhaltet. Wir machen aber nochmal eine andere Kiste auf, last but not least in Ausgabe Nummer 15. Und das ist ja der wahrscheinlich beste deutsche NHL-Spieler aller Zeiten. Das ist Leon Dreisaitl und der rockt momentan mal wieder die Liga. Er wurde im Dezember zum Second Star of the Month gekürt, das musst du erstmal schaffen. Er ist Top-Torjäger in der NHL mit 29 Buden. Er ist der zweitbeste Scorer der NHL mit 59 Scorerpunkten. Nur ein gewisser Nathan MacKinnon ist da noch besser mit 65. Er ist auch der Nummer 1 Spielentscheider. 9 Game-Winning Goals sind mit Abstand der Bestwert. Also alle Zweitbesten, das sind gleich mehrere, die haben nur 6. Also er hat 3 mehr als die Zweitbesten in dieser Game-Winning-Goals-Statistik. Und er hat eine Scoring-Serie von 14 Spielen am Laufen. Muss man sich mal überlegen. Seit dem 5. Dezember in 14 Spielen immer gepunktet. 12 Tore, 14 Assists, 27 Scorer-Punkte. Darunter 4 Game-Winning-Goals, alleine 4 Powerplay-Tore. Und da ist hier mal wieder die Plus-Minus-Statistik. Plus 11 in diesem Bereich. Also kurz gesagt, Dreisaitl räumt richtig ab und die große Frage, räumt er auch zum zweiten Mal in seiner Karriere die Art Ross Hart Trophy und den Ted Lindsay Award ab? Ist er da auf Kurs für den Trophäenregen für dich?
Also ich fange jetzt mal damit an, dass Leon Dreisaitl nicht der beste deutsche NHL-Spieler aller Zeiten ist, sondern Leon Dreisaitl ist der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten. Ich glaube, das darf man auch gerne mal so sagen. Wir hatten noch nie einen Spieler in unserem Land, der auf so einem Niveau gespielt hat, so konstant, so lange, zu den besten, ja, für mich 5 Eishockeyspielern der Welt gehört. Das ist einfach was wir noch nie gehabt haben in Deutschland. Und es macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Er spielt wieder eine Riesensaison. Er ist auf allerbestem Weg, die Maurice Richard Trophy zu gewinnen für die meisten Tore. Er macht wieder 50 Tore dieses Jahr zum was weiß ich wievielten Mal in seiner Karriere. Er wird wieder über 100 Punkte machen dieses Jahr. Davon bin ich überzeugt, wenn er gesund bleibt. Aber ich glaube, also mit Sicherheit, ich bin davon überzeugt oder ich weiß auch, wenn du Leon Dreisaitl fragst, dass die ganzen Trophäen, die du gerade eben angesprochen hast, ihm völlig egal sind. Für Leon Dreisaitl geht es nur um eine einzige Trophäe und das ist der Stanley Cup. Und die Edmonton Oilers sind eine hervorragende Mannschaft, die letztes Jahr unglaublich viele wichtige Erfahrungen gemacht hat auf ihrem Weg zu Spiel 7 im Stanley Cup Finale. Und ich bin fest davon überzeugt, obwohl es sehr, sehr schwierig werden wird aufgrund der hohen Qualität der Liga, dass die Edmonton Oilers auch dieses Jahr wieder ein ganz gewichtiges Wort mitreden werden. Und wenn sie es schaffen, bis ins Finale zu kommen, bin ich fest davon überzeugt, dass die Erfahrungen der letzten Saison ihnen unglaublich weiterhelfen werden. Und ob es dann im Endeffekt Hart Trophies und Maurice Richard Trophies wären für Leon Dreisaitl, das ist wunderschön. Aber ich glaube, das Einzige, was für ihn zählt, ist der Stanley Cup. Und wenn er den holt, ist ihm alles andere egal.
Das betont er selbst ja auch immer wieder, dass es für ihn eigentlich nur eine Trophäe gibt und das ist der Stanley Cup. Es ist ja trotzdem auch für uns eine Auszeichnung, wenn wir ja so einen deutschen Spieler, wie du gesagt hast, den besten aller Zeiten aus Deutschland haben, der solche individuellen Trophäen abräumt. Ich meine, das hat vor ihm kein Deutscher geschafft und er macht es jetzt vielleicht sogar schon zum zweiten Mal, die Rocket Richard Trophy für den Top-Torjäger würde er zum ersten Mal gewinnen, aber das zeigt ja auch im internationalen Vergleich, wie gut Leon Dreisaitl eigentlich ist. Das Einzige, was immer so ein bisschen kritisiert wurde, das war sein Defensivspiel, aber korrigiere mich da, Stefan, ich würde sagen, da hat er sich auch nochmal richtig gesteigert, hat in der letzten Woche auch darüber lange gesprochen, hat von Routinen und Angewohnheiten gesprochen, die man sich selbst angewöhnen muss, um defensiv erfolgreich zu arbeiten. Fasst das ganz gut zusammen aus deiner Sicht? Wird man so zu einem guten Defensivspieler auch als Offensivwaffe?
Ja, ich glaube, Erfahrung hat unglaublich viel damit zu tun, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich die Kritik an seinem Defensivverhalten nie wirklich so akzeptiert habe oder verstanden habe, weil du, wenn du dir auch die Vergangenheit anschaust, er hat unglaublich, okay, das ist unter seinem neuen Trainer anders geworden, weil eine bessere Balance gefunden worden ist, aber er war grundsätzlich der erste Spieler auf dem Eis in Unterzahl. Er hat jedes entscheidende defensive Bully gemacht, weil er ein hervorragender Bully-Spieler ist. wenn die Edmonton Oilers mit einem Tor Vorsprung in die letzte Minute gegangen sind, war Leon Dreisaitl auf dem Eis, um diesen Vorsprung zu beschützen. Und er war ein Spieler, auf dem er sich in Edmonton auch im defensiven Bereich unglaublich verlassen hat und auch verlassen konnte. Ich habe ihn immer als sehr kompletten Spieler gesehen, aber was vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, und ich glaube, da ist der Leon auch jemand, der das selber zugeben wird. Wenn du dir ein paar Interviews mit ihm anhörst, dann lacht er auch so ein bisschen darüber und sagt, ja, er gilt so ein bisschen immer als launisch und schlecht gelaunt und hin und her. Der Leon hat eine sehr emotionale Körpersprache. Die hat er einfach. Und es ist schon so, dass es in der Vergangenheit auch öfter Situationen gab, wo du dann eben auch seine Enttäuschung in die Situation sehr schnell gesehen hast auf dem Eis in seiner Körpersprache. Und das ist ihm oft meiner Meinung nach falsch ausgelegt worden, von wegen Schuldzuweisungen hin und her und bla bla bla. Und ich glaube, das ist einfach nicht wirklich fair. Er ist ein emotionaler Eishockeyspieler und mit seiner Körpersprache eben ein emotionaler Typ, von dem du sehr schnell weißt, wie er sich auf dem Eis fühlt. Und das, glaube ich, hat man ab und zu in der Vergangenheit falsch ausgelegt, aber sein allgemeines, wenn man nur aufs Eishockey schaut, sein Verantwortungsbewusstsein in der defensiven Zone und auch die Art und Weise, wie ihn seine verschiedenen Trainer in Edmonton defensiv eingesetzt haben, zeugen für mich nicht von einem schlechten defensiven Eishockeyspieler in der Vergangenheit, sondern von jemand, von dem man eigentlich auch erwartet hat, dass er diese Verantwortung übernimmt, und das hat er getan.
Leon spielt jetzt auch schon seine 11. NHL-Saison, und das war vielleicht auch Grund für einen Journalisten in Edmonton einfach mal nachzufragen, was Leon Dreisaitl seinem 18-jährigen Ich raten würde. Und Dreisaitl hat geantwortet, ich würde dir raten, zu verstehen, dass dir diese Liga sehr, sehr viele Lehren geben wird, also sehr viele Lernaufgaben einfach geben wird. Könnt ihr es gerne auch nochmal nachlesen auf nhl.com.de, gibt einen großen Artikel auch darüber. Und er hat auch gesagt, man kann immer etwas lernen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, würde er sich auch sagen, dass man sich immer verbessern kann. Und das sagt er, er wird jetzt bald 30 Jahre und kann das auch bis heute. Stefan, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten?
Meinem 18-jährigen Ich? Zurückblickend auf meine Karriere, vor allem meine Zeit in Nordamerika in der NHL, war es so, dass ich nicht schnell genug gelernt habe, was es für mich braucht, um in der Liga zu bleiben. Ich hab doch auch in dem Sinne viele Fehler gemacht, wenn es darum ging, bestimmte Situationen zu betrachten. Es war für mich damals, weil ich aus Europa gekommen bin, aus einer Situation aus Kaufbeuren. Ich habe immer mit denselben Leuten zusammengespielt. Ich war immer, die 20 Mann, mit denen ich eine Saison angefangen habe, waren immer dieselben für die Saison hinweg. Und in meinem Fall in Kaufbeuren waren es sogar dieselben, mit denen ich als Sechsjähriger schon übers Eis gelaufen bin. Das heißt, ich war immer ein großer Teil einer Mannschaft und bin nach Amerika gekommen und da war das einfach nicht so. Da warst du ein austauschbarer Faktor und hast einen Trainer gehabt, der auch genau da mehr oder weniger angegriffen hat und gesagt hat, ich möchte, dass du tagtäglich Angst vor mir hast, dass ich dich in die American Hockey League schicke. So kriege ich das Beste aus dir raus. Damit bin ich falsch umgegangen. Wenn ich mir jetzt einen Rat geben würde, wäre es sowieso... Mach mehr extra nebenher, aber vor allem mental. Lerne mehr aus deinen Fehlern und erkenn schneller, was es braucht, um in der Liga zu bleiben, was ich einfach damals nicht verstanden habe.
Du hattest ja am vergangenen Wochenende, am Samstag Geburtstag, alles Gute nachträglich auch nochmal an der Stelle von uns allen, würde ich sagen. Hast, glaube ich, auch in der Woche, meine ich, in deinen sozialen Medien mal ein Foto gepostet mit deinem Daddy, glaube ich, wie ihr zusammen auf dem Eis steht. Ich komme deshalb jetzt drauf, weil auch die Edmonton Oilers zuletzt einen Moms-Trip hatten.
Nee, Daddy-Trip. War nicht mein Vater, das war Olaf Kölzig.
Ach so.
Das war ein Foto, das mein Vater mir mitgebracht hat. Aber es war ein Foto, 96 World Cup Vorbereitung in Füssen, Olaf Kölzig und ich mit Haaren und was weiß ich und allem drum und dran als junge Bengel.
Okay, ja, dann habe ich es durcheinander geworfen. Ich dachte, da wäre dein Vater mit dabei gewesen, aber er hat das Foto mitgebracht, dann hätte man das jetzt auch schon mal korrigiert.
Ja.
Ich komme deshalb drauf, wie gesagt, es gibt ja diesen Mom-Strip jetzt mittlerweile schon. Früher gab es immer den Daddy-Strip.
Ja.
Die Edmonton Oilers haben jetzt den Mom-Strip gemacht, heißt, die Mütter begleiten die Mannschaft auf einen Roadtrip, also kommen zu zwei Spielen, in dem Fall war es ein California Roadtrip und sind da ganz eng mit dabei. Sowas gab es aber zu eurer Zeit noch nicht, oder doch?
Nein, sowas gab es zu unserer Zeit noch nicht. Ich meine, darf man jetzt nicht vergessen, wir sind noch Linie geflogen. Also wir sind noch an den Flughafen gekommen, haben eingecheckt, Boarding Pass, sind mit 200 anderen Leuten in den Flieger gestiegen, sind so in der Gegend rumgeflogen. Also das gab es nicht zu unserer Zeit. Das war auch nicht, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt im Nachhinein Gedanken drüber mache, was passieren würde, wenn Jim Schoenfeld als Trainer nach einer Niederlage in die Kabine kommt und da stehen die Mütter rum. Also die Zeiten haben sich zum Glück geändert. Ich meine, wir haben damals noch Situationen gehabt. Ich habe einen Spieler gehabt, wir waren unterwegs, die Frau war hochschwanger. Der hatte sein damals noch Beeper dabei, also nicht mal ein Handy, sondern ein Beeper. Und Jim Schoenfeld ist komplett ausgeflippt und hat gefragt, was der Scheißdreck soll. Er hat sein Kind bekommen und hat es die ersten zwei Wochen nicht gesehen, weil sie unterwegs waren. Er ist hier zum Eishockey spielen und nicht zum Kinderkriegen. Also die Zeiten haben sich zum Glück geändert, sind sehr viel menschlicher geworden und macht natürlich auch Sinn, wenn du das Beste und das absolute Maximum aus deinen Spielern rausholen willst, dann musst du sie dementsprechend behandeln. Und wer spielt nicht gerne gut, wenn seine Mutter oben sitzt? Von daher, tolle Idee, würde ich unglaublich gerne machen. Sowas ist natürlich in Deutschland aufgrund der Finanzen, auch aufgrund der Dinge nicht wirklich durchführbar. Aber das sind alles Sachen, die heutzutage im Eishockey passieren oder im Sport passieren, die Sinn machen, die Spaß machen. Und wenn du sowas als Organisation dir erlauben kannst, dann solltest du es auf jeden Fall tun.
Schöne Sache auf jeden Fall, dass es das sowohl für Mummies als auch für Daddies gibt. Schönes Schlusswort würde ich jetzt in dem Fall einfach mal sagen. Wir machen den Strich runter. Das war Episode Nummer 15. Stefan, vielen lieben Dank wie immer für deine Einblicke und Einschätzungen. Viele Original Six Teams heute, den NHL Superstar auch noch angesprochen. Was will man mehr?
Ja, ich danke dir auch, Ruppi. Hat wie immer Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal.
So ist es. Dann zu Episode Nummer 16. Bis dahin, bleibt's gesund. Servus, macht's gut.